Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hi Ash.
Hi Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Liedhabern.
Wir machen wohl weiter in unseren kontroversen Folgen. Wir hatten ja die letzte Woche Jay-Z gehabt. Auch da gemerkt, ne, Macht, Einfluss. Er ist sehr kontrovers mittlerweile und das macht das natürlich auch immer ein bisschen spannend, einfach Künstler zu betrachten, die, ich will nicht sagen, dass, also man kann sie nicht schwarz oder weiß sehen. Wir hatten ja auch den Titel Held oder Bösewicht und das kann man einfach nicht so genau beantworten und das fand ich immer sehr, sehr spannend, gerade bei wirklich einflussreichen Künstlern, Rappern, Musikern, Unternehmern. Und ich glaube, mir gefallen diese Folgen irgendwie.
Sie sind polarisierend.
Ja, genau. Mir gefallen wirklich diese Folgen, weil am Anfang dachte ich so, oh, will ich da überhaupt rein? Ich finde das ja immer sehr persönlich behaftet dann auch irgendwo bei mir.
Man macht ein Fass auf, was man vielleicht gar nicht aufmachen will.
Genau. Aber ich merke schon, es hilft so ein bisschen einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Zumindest bei mir so. Und deswegen, ja, ich freue mich auf diese Folge. Denn auch hier wird es wieder sehr kontrovers. Beziehungsweise der Künstler ist sehr kontrovers.
Ich glaube, es gibt kaum einen Künstler, der momentan so polarisierend ist, so kontrovers, so krass zwischen Genie und Wahnsinn hin und her pendelt, wie den heutigen Künstler, den wir machen. Eigentlich schon längst fällig. Also, ich glaube, wir sind bei Folge 40 jetzt. 40 Folgen auch schon eine Menge.
40 ne? Folgen sind sehr, sehr gut. Ja. Dazu habe ich auch schon Feedback bekommen, also bei der 39. Folge, dass es wirklich, also wow, wirklich spannend und Glückwunsch.
Also man kann uns nicht vorhalten, dass wir nicht regelmäßig hier auftreten.
Genau, also wir ziehen schon durch.
Wir ziehen unser Ding durch, ne? Also supportet mal. Zum heutigen Künstler, kaum einer so polarisierend. Er ist ständig mit kontroversen Aussagen in den Medien. Er hat unglaublich viele Hater. Und zeitgleich gibt es kaum einen Künstler, der so viele Menschen versammelt, die wahrscheinlich den Boden küssen würden, auf dem er läuft. Er ist in Sachen Mode, Kultur, Musik gigantisch in seinem Einfluss und hat dementsprechend unheimlich viele Künstler inspiriert und für viele auch den Weg geebnet. Die Rede ist natürlich von keinem anderen als Kanye West.
Ich meine, warum machen wir diese Folge? Uns geht es natürlich auch darum zu zeigen, was für einen Einfluss er hatte. Du hast ja schon den Genie-Part angesprochen und er sehr, sehr viele coole Sachen gemacht hat, aber in letzter Zeit natürlich jetzt auch krass viel negative Schlagzeilen einfach macht und das gefühlt sehr inflationär, also gefühlt kannst du jede Woche dir irgendwas Neues anschauen oder anhören oder da ist irgendwo die Frage, warum ist das so oder warum macht er das? Also die Frage möchte ich irgendwie gerne so ein bisschen klären wollen. Es gibt wahrscheinlich ein, zwei Theorien, die wir dann mitbringen, aber mir geht's oder uns beiden geht's wirklich darum zu erklären und klären, warum macht er das? Was ist die Intention dahinter?
Ich weiß gar nicht, was du dazu sagen wirst. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es dafür eigentlich so eine prägnante Antwort geben wird. Aber wir werden im Laufe der Folge das Ganze mal aufrollen und gucken, was hinter der Persona Kanye West steckt. Vielleicht noch zwei, drei Sachen zu seinem Werdegang. Ich meine, eigentlich sollte der bekannt sein. Aber ich glaube, es kann nicht schaden, mal kurz hier aufzurollen, wer dieser Kerl eigentlich ist. Kanye Omari West, geboren am 8. Juni 1977 in Atlanta, Georgia. Mit 3 Jahren nach Chicago, Illinois gezogen, wo er dann aufgewachsen ist. Also das ist, was er heute sein Zuhause nennt. Er kommt, und das ist eigentlich schon sehr wichtig zu erwähnen, aus einem recht, also einem soliden Haushalt. Er ist nämlich kein Ghetto-Kid. Er ist nicht auf der Straße aufgewachsen, er musste auch nicht mit Drogen dealen als Kind, er musste auch keine Schusswaffen mit sich tragen, wo er 8 war. Er kommt aus einem recht soliden Verhältnis. Seine Mama ist Uniprofessorin, hat Englisch gelehrt. Und Kanye West hat auch selbst früh Interesse an Sachen wie Kunst gehabt. Ist dann auf die Kunstakademie gegangen. Das lief dann nicht so gut, ist dann an die Uni gegangen, um Englisch zu studieren. Da ist er dann auch rausgeflogen, so ein bisschen auch zum Unwohl seiner Mama, die ja Englisch lehrt. Aber es war trotzdem schon früh anzuerkennen, dass er einen sehr künstlerischen Drive hat und auch angefangen hat, dies dann irgendwie umzumünzen. Vor allem dann in der Musik. Er war eigentlich jemand, der lieber produziert hat, anstatt gesungen oder gerappt hat. Und hatte schon sehr früh angefangen, Musik zu produzieren. Anfang der 90er hat er dann für drittklassige Chicago-Rapper, nenne ich es jetzt mal, produziert. Also du musst dir vorstellen, der ist ja noch keine 20 Jahre alt.
Nee, ja, genau.
Der ist ja noch sehr jung.
Sehr jung.
Und wie es dann so wurde, hat er sich nach und nach seinen Weg hochgearbeitet und kam dann zu Leuten wie Foxy Brown. Aber vor allem dann 2000 wurde er als In-House-Producer von Rockefeller gesigned. Rockefeller sollte man kennen. Wer das nicht kennt, hört sich die letzte Folge nochmal an. Das von damals von Jay-Z gegründete Unternehmen und Label. Und 2001 hatte dann einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass Jay-Zs The Blueprint so ein Erfolg wurde. Was ein Album.
Wirklich, ja. Auch gerade der Switch bei Jay-Z, gerade bei der Produktion von der klassischen Hip-Hop-Produktion, die man sonst immer auch kennt aus den 90ern, hin zu den souligen, diesen souligen Samples einfach. Also das war wirklich was Neues und das war auch etwas, was Kanye West einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Es war wirklich wie eine neue Ära einfach geprägt. Und gerade mit diesem Album einfach. Und also sehr, sehr cooles Album. Höre ich sehr, sehr gerne. Habe ich auf Platte. aber Kanye West's Handschrift ist wirklich auf diesem Album. Und für ihn war das natürlich dann auch der Durchbruch. Also Kanye West als Producer war auf einmal ein Name. Und das ist auch ganz witzig, so dieses, auch so der mit der Erste, der einfach einen normalen Namen hat.
Keine Lils, keine Youngs, genau. Keine Bigs.
Richtig. Sondern einfach Kanye West. Vor- und Nachname.
Vor- und Nachname. Seriös.
Aber ja.
Und seine Produktionskarriere ging dann weiter. Und er hat dann auch zahlreiche weitere Namen produziert. Oder für zahlreiche weitere Namen produziert. Alicia Keys, Janet Jackson, Ludacris, you name it. Nichtsdestotrotz wollte auch er Musik machen. Die Sache war bei ihm halt, er hat dieses Gangster-Image, was damals sehr gefragt hat, überhaupt nicht inne. Also er war weit davon entfernt. Mhm. Und er ist bei Jay-Z gerade der Produzent. Aber Jay-Zs Lebenslauf und Kanye Wests Lebenslauf sind ja meilenweit voneinander entfernt.
Ja, total. Also Jay-Z hat es ja auch so ein bisschen belächelt damals. Also es ist ganz nett, wenn er da seine Rap-Texte schreibt und so, ne, und da so ein bisschen mitmischt. Aber mach immer noch deine Beats. Also du bist bei den Beats zu Hause.
Das kannst du.
Das kannst du. Rap, ja, wissen wir nicht so ganz.
So war es dann halt, dass ein bisschen schwierig wurde, dass Kanye West einfach kein Label gefunden hat, das ihn als Rapper sozusagen haben möchte. Produzent? Okay.
Ja, genau. Also,
brauchen wir nicht. Nichtsdestotrotz haben Dame Dash, Jay-Z und Rockefeller ihm die Chance gegeben und haben ihn lieber selbst unter Vertrag genommen, bevor er dann hier verschwindet.
Ja, genau.
Ja, und dann kamen dann so nach und nach so ein paar Mixtapes, die sind jetzt auch nicht ganz so relevant, hat aber einen Song dann gemacht, der dann doch vielleicht ein bisschen Relevanz bekommen hat, nämlich Through the Wire. 2002 hatte Kanye West einen heftigen Autounfall gehabt, wo er sich den Kiefer gebrochen hat und hat dann diesen Song geschrieben, Through the Wire. Der war dann auch auf seinem Debütalbum, The College Dropout, raus, das 2004 rankam. Und mit College Dropout 2004 ging es so langsam los. Mhm. Da kam sein allererstes Album. Und bis heute noch ist The College Dropout für viele eines der besten Alben von Kanye West.
Ja, ja. Und auch hier würde ich sagen, auch wirklich eine neue Ära geprägt. Weil, wie gesagt, thematisch, das ist eine ganz andere Sache. Es ist sozialkritisch, es hat wirklich was mit Hip-Hop zu tun, aber es sind ganz andere Themen. Es geht hier um das Schulsystem, es geht um, ja, so Themen, also wir würden uns da auch sehen wahrscheinlich und das auch hinterfragen. Und ich glaube, deswegen war er auch so beliebt, weil er einfach auch nochmal eine ganz andere Gruppe Menschen, junge Menschen angesprochen hat. Und dass jetzt auch nicht, wie gesagt, auf diesem Gangstergetue einfach rumgehackt wird, sondern ja, mit Wortwitz, mit generell, also das Album ist ja hochkomödiantisch auch, das so zu verpacken, wie gesagt, auch mit seiner eigenen Produktion, mit coolen Features, das hat eine neue Ära einfach geprägt. Und ich meine, er hat ja auch direkt den Grammy dann auch dazu gewonnen. Das ist einfach auch nochmal komplett bestätigt. Okay, Kanye West ist nicht nur ein Producer, der auch mal rappt, sondern er kann auch Rapper sein. Punkt.
Und das ist einfach ein Teil seines Genies, dieses Musikalische. Aber man muss sich nochmal kurz in die Zeit versetzen. Wir sind in den frühen 2000ern, 2004. G-Unit kommt dann kurz wenig später.
Genau.
Gangster-Dasein, Jay-Z, ne, 90er, also das war alles sehr, sehr böse, sehr, sehr rough. Und jetzt kommt so ein Typ und der macht so, ich nenne das jetzt mal Hip-Hop mit Soul gemixt und macht dann R&B da rein und ein Chor, also ein Kirchenchor singt dann auch mal dort mit. Also auch von den Features her. Dann hast du ja so Leute wie Jamie Foxx bei Slow Jams. All Falls Down, so ein geiler Song, ne? Also mit Lauryn Hill auch gepaart. Oder dann hast du auch hier diesen jungen Chor aus Harlem. Ja.
aber auch der Track Jesus Walks, also
Wirklich also so. Geiler Song, aber und da musste man, glaube ich, erstmal verstehen, dieses Album ist anders als alles, was wir bisher gehört haben. Und da hat man schon gemerkt, dieser Typ ist anders. Der ist einfach anders.
Ja, ja.
Und das, was er macht, das gab es so noch nicht. Und so ging er seinen Weg. Nicht nur mit College Dropout, auch Late Registration, was dann ein Jahr später rauskam. Aber ich würde sagen, allerspätestens mit Graduation 2007 hat er das Rap-Game auf eine komplett neue Ebene gebracht. Mhm. Man muss auch mal kurz vorwegnehmen, was Kanye West auch auszeichnet ist, jedes Album ist für sich unique.
Ja.
Er erfindet sich immer neu. Das hat wahrscheinlich so noch kein Künstler geschafft. Weil es geht auch immer ein hohes Risiko ein, wenn du dann komplett was Neues machst. Es gibt so ein paar Künstler, die versuchen das auch heutzutage. Das geht häufig so ein bisschen nach hinten los, wenn dann Rapper oder Hip-Hopper so eine komplett neue Schiene versuchen zu fahren.
Ja, es geht meistens schief.
Das geht meistens schief. Und er hat das Jahr für Jahr neu und richtig gesetzt. Er hat einen Vorreitergedanken in diese Musikszene gebracht, wie kein anderer. Er war ein Pionier. Er hat den Weg für neue Sachen geebnet. Und vor allem mit Graduation, was 2007 kam, gelang ihm der Durchbruch. Ey, wenn ich an Stronger denke, mit dieser komischen Brille. Mit dieser
komischen Brille.
Ich war doch in der Strichen Schule damals.
Und so, ne?
Genau, also ich dachte, was ist denn das?
Ja, ja.
Also
ja.
Was, hä?
Ja.
Und du musst dir vorstellen, 2007, also 50 Cent hatte schon seine besten Alben jetzt veröffentlicht. Also hier war Bling Bling, hier war Gangster-Dasein, das war gerade Hip-Hop, das war Rap.
Ja, ist unglaublich, gell?
Vorher war alles kalt, dreckig, düster, Straße, Frauen, Bling Bling. Und jetzt kommt so ein Typ und rappt in pinken Polos.
Ja, genau. Und Hemd und Rucksack.
Rucksack und dieser komischen Brille.
Ja, ja.
Und anstatt jetzt irgendwie Gangster-Klamotten und Streetwear, haben die Leute jetzt bunte Babe-Klamotten getragen.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, das hier nochmal hervorzuheben und zu verstehen, dass er anders ist und ihm das auch egal ist. Also man muss diese Person Kanye West einfach verstehen. Also das ist jetzt einfach sein Ding und das zieht er auch komplett durch. Ist egal, ob du ihn belächelst, auslachst, das ist einfach sein Ding gerade. Und er ist einfach sehr durchsetzungsfähig in dem Sinne, weil erstmal überhaupt zu sagen, okay, ich will dieses Album jetzt unbedingt machen, ich will gesigned werden, ich will Rapper werden, da musst du dich erstmal durchsetzen. Das hat er geschafft. Und dann zu sagen, okay, ich möchte mich nicht so kleiden, ich möchte auch nicht rappen wie alle anderen, ich möchte über Jesus Walks. Und das mache ich jetzt auch. Ist mir aber auch jetzt erstmal egal, wie Leute das finden. Ich mache es einfach. Ich glaube, das verkörpert Kanye West schon immer.
Ich möchte nochmal das Album hervorheben. Graduation, auch vom Sound her, es ist nochmal was Neues. Es ist ein bisschen elektronischer geworden. Ne? Also wenn man den Song Stronger irgendwie im Sinn hat, der hört sich schon abgespaced an. Mhm. Auch das Albumcover, ne, wie er sein Bärchen da durch die Gegend fliegt.
Ja, ja, ja.
Und
das sieht cool aus.
Das sieht cool aus. Was ist Homecoming für ein geiler Song?
Total.
Can't Tell Me Nothing, also die Bandbreite weg. Ein geiles Album. Und man könnte sagen, das war tatsächlich, ich will nicht sagen das K.O., aber es war ein heftiger Schlag für Gangster-Rap.
Mhm.
Weil jetzt ist Rap viel salonfähiger geworden für Leute, die keine Gangster sind.
Ist so.
Also ich kann jetzt Rap hören, ohne dass ich irgendwie die Straße kennen muss.
Ja.
Also auch die, ich nenne es mal die Mittelschicht zum Beispiel.
Ist so. Kanye West hat die Tür aufgemacht. Und Kanye West hat auch die Tür für sehr, sehr viele andere Rapper aufgemacht, die ähnliche Themen haben. Also ich denke sehr häufig an Kid Cudi zum Beispiel, der dann später auch viele Türen für andere Rapper aufgemacht hat. Aber Kid Cudi ist so ein Rapper, das ist auch kein Gangster-Rapper. Aber er sieht, okay, ich kann hier über Mental Health sprechen.
Es gibt jetzt Rapper, die reden über Depressionen.
Richtig.
Ich habe mal 50 Cent über Depressionen.
So, für sein Image für sein gar Image nicht
ganz
gut.
Schlecht.
Nee.
Ganz, ganz schlecht. Oder auch über Liebe.
Ja.
Über Zärtlichkeit.
Ja.
Also früher waren ja Frauen in frühen 2000ern,
ja, also,
die haben da nackt rumgetanzt.
Ja, wirklich. Auch textlich
auch
sehr
textlich.
Fragwürdig eigentlich.
Also,
ne?
Schwierig.
Ja, ja.
Aber er hat für so viele, auch heute noch, die Tür geöffnet. Und für viele auch einen großen Einfluss. Drake, Lil Wayne, Tyler, MF Doom, Billie Eilish, Kid Cudi, Big Sean. Die Liste ist ellenlang.
Ja.
Wenn es keinen Kanye West geben würde, wer weiß, wie diese Rapper heute dastehen würden.
Mhm.
Ich nehme es mal vorweg. Man sagt, wenn er am Boden liegt, dann kommt meistens sehr viel Gutes bei rum. Und Kanye West hat auch viele Rückschläge. Vor allem Ende 2007 stirbt seine Mutter bei einer Operation. Eine Operation, die mit Komplikationen einhergeht. Und es kam absolut unerwartet. Ich glaube, es war eine Schönheits-OP oder ähnliches.
Ja, genau. Also wirklich belangloser, in Anführungsstrichen belangloser Eingriff.
Genau. Und es kam dann sehr unerwartet, dass sie dann gestorben ist. Kanye West hat sich auch häufig die Schuld dafür gegeben. Hat gesagt, wenn die nicht nach L.A. gezogen wären und er nicht diese OP bezahlt hätte, dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Er war in tiefer Trauer, weil man muss vielleicht nochmal die Rolle seiner Mama in dieser Situation hervorheben. Sie war sein absoluter Anker im Leben. Managerin, Inspiration. Sie hat ihn groß gemacht. Also er wäre niemals da, wo er heute ist, wenn diese Frau, Donda West, nicht gewesen wäre.
Mhm.
Hat die Foundation von ihm geleitet. Sie war ein wichtiges Element in seinem Leben.
Ich kann da auch nur empfehlen, entweder bei YouTube oder bei Netflix gibt es auch eine coole Doku zu Kanye West und seinen Anfängen, sich das nochmal reinzuziehen, weil auch häufig einfach seine Mutter da vorkommt und die Art, wie sie redet, wie sie mit ihm redet, wie sie ihn inspiriert, wie sie ihn aufbaut, das ist sehr, sehr schön anzusehen. Du kannst nur erahnen, wie traurig das einen Kanye West machen kann. Nicht nur, weil er natürlich seine Mutter verliert, das ist für jeden sehr, sehr traurig, aber du merkst wirklich, was für eine Bindung die beiden einfach hatten. Also viele sagen, ab hier gibt es wirklich so einen Turning Point, irgendeine Art Bruch bei Kanye West und gefühlt ist er ein Mensch, der ohne Bein läuft oder ein wichtiges Organ. Und irgendwas läuft immer schief mittlerweile. Und viele sagen, es fing damit an, dass seine Mutter einfach nicht mehr da ist.
Für manche der Anfang vom Ende.
Ja, ja.
Musikalisch gesehen, sage ich, war er noch lange nicht am Ende.
Ja.
Er bringt 2008 808's Heartbreak raus.
Dein Favorite, oder?
Was ein Album. Also ich verstehe auf jeden Fall, wenn man sagt, das ist nicht sein bestes Werk, musikalisch gesehen. Also persönlich mag ich es am meisten, es ist mein Lieblingsalbum von ihm. Es ist kalt, es ist sehr, sehr in sich gekehrt. Es ist kein Gute-Laune-Album.
Mm-mm.
Es hat aber die Tür aufgemacht wieder für zahlreiche Leute. Musikalisch gesehen hast du Songs wie Love Lockdown, Heartless, Paranoid, Streetlights. Es sind so geile Songs. Und du merkst jetzt zum ersten Mal auch, es wird ein bisschen dunkler im Kanye West-Leben. Graduation war hier, also wenn ich an Can't Tell Me Nothing denke oder Stronger, ne, wild, polarisierend, euphorisierend, energiegeladen. 808's Heartbreak ist vom Sound ganz anders. Wir hatten über Kid Cudi gerade gesprochen. Kid Cudi, Mental Health, Frank Ocean später, Drake. Diese Leute haben durch dieses Album,
ja,
eine Chance gesehen, sich als anders auszudrücken. Wenn es dieses Album nicht gegeben hätte, dann wären viele Rapper, die danach folgten in den 2010ern, nicht da, wo sie heute sind. Das ist einfach, was ich mit dem Album auch verbinde. Einen Einfluss auf die 2010er-Künstler, der so immens ist. Und natürlich, wir hatten gerade die Alben davor geredet. Graduation, Late Registration, College Dropout. Die waren alle in ihrer Art und Weise sehr facettenreich, unique und haben ihren Stempel gesetzt, den Einfluss für andere Künstler gegeben. Aber ich glaube, 808's Heartbreak sticht nochmal ein bisschen hervor in Sachen Einfluss.
Hm. Du hast auch angesprochen, also an seinen tiefsten oder am Tiefpunkt ist er eigentlich dann immer der Beste. Weil jetzt beginnen eigentlich auch schon so die kontroverseren Jahre angefangen. Also ich glaube, jeder kennt diese Taylor Swift-Situation.
2009.
Genau, in dem sie, ich glaube, bei den VMAs, also Video Music Awards, einen Preis bekommt für, ich glaube, bestes
Video war das, glaube ich.
Ja. Sie auf die Bühne geht und den Preis entgegennimmt und gerade etwas sagen will, also Danksagung. Und ja, ein Kanye West, ein betrunkener Kanye West, auf die Bühne geht und sagt, hier, guck mal, Taylor, du kannst gleich weiterreden, aber ich möchte nur sagen, Beyoncé hat eines der besten Alben ever. Und ja, also, es ist heftige Szene, also fast schon legendär einfach. Und das war so für jeden, also undenkbar, was hat er da gemacht? Ach du Scheiße. Sehr, sehr schlechter Move, muss man wirklich nachträglich sagen. Aber es wurde auch schon recht früh einfach verurteilt. Wie gesagt, ist nicht okay, dass du einem Künstler, einer Künstlerin den Moment nimmst, wo sie den Preis also für das beste Video bekommt und ja, das einfach so abtust. Egal, ob er damit recht hat oder nicht. Ne? Das waren so die ersten Punkte, wo man sich dachte, okay, Kanye West ist so einer, der geht über Grenzen. Der hat keine Angst davor, auch wenn er betrunken ist. Der steht auch zu dieser Meinung. Ich weiß noch, ich habe ein Interview mal gesehen, kurz danach. Ich meine, er hat sich auch entschuldigt dann bei Taylor Swift persönlich. Aber inhaltlich ist er dabei geblieben. Also er sieht sich auch als eine Art Soldier of Culture, hat er mal gesagt. Also er verteidigt wirklich mit allen Mitteln das, was er für gut hält und was bewahrt werden muss. Und in dem Sinne bleibt er bei der Meinung, dass Beyoncé oder in dem Fall ne, Beyoncés Video einfach das bessere Video ist. Und inhaltlich, ich weiß noch, damals bin ich irgendwie damit mitgegangen und dachte, die Aktion ist, also das Mittel, was er da benutzt, das ist vielleicht nicht das Beste gewesen. Das muss man wirklich nicht so machen. Aber meinungstechnisch bin ich vielleicht sogar, verstehe ich sogar, was er sagt.
Das ist ja auch in Ordnung. Also du kannst ja auch anderer Meinung sein,
genau,
als die Leute, die entscheiden, wer die Preise absahnt. Aber das Verhalten ist natürlich...
Das Verhalten ist, genau, es passt einfach nicht.
Thema Culture, ich will da später nochmal drauf eingehen. Ich finde, das ist bei Kanye West ein großes Thema, ne? Also Thema Black Culture. Mhm. Weil ich finde, der verpackt das auch nicht mal ganz gut.
Nee, ja, genau.
Dazu kommen wir gleich.
Genau, genau.
Wenn seine Mutter da wäre, wäre er auf die Bühne gegangen?
Das hat man ihn ja auch gefragt. Er saß ja bei Jay Leno dann und er hat ihn das gefragt. Und man sieht wirklich eindrücklich, dass er die Frage nicht wirklich beantworten kann, wollte. Ne? Weil wahrscheinlich wäre es nicht so gewesen. Wahrscheinlich...
Die hätte ihm gesagt, Junge, setz dich mal hin. Was denkst
setz
du?
Setz dich hin.
Was machst du da?
Genau. Und hier merkt man auch, wie viele Fans ihn dann natürlich dann auch so ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, okay, das ist kein geiler Moment, wir sind alle nicht dafür, aber, ne, Tod der Mutter. Ich meine, er war auch verlobt vorher gewesen und das ist auch in die Brüche gegangen.
Ja, Beziehung ist ja auch nicht so sein, ne? Sein Spezialgebiet.
Genau. Und da kam einfach vieles zusammen. Vielleicht ist es auch mal gut, irgendwie eine Auszeit zu nehmen. Und die nimmt er natürlich dann auch, ne? Und produziert eben sein nächstes Album, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Für viele ist es das Album.
Vielleicht auch eins der besten Hip-Hop-Alben of all time.
Ich würde sagen, persönlich, es ist sein Peak.
Musikalisch gesehen.
Also ein besseres Comeback kann man eigentlich gar nicht machen. Ich meine, Watch the Throne mit mit Jay-Z später dann noch, ich glaube ein Jahr später, auch nochmal wirklich alles mitgenommen gefühlt. Und musikalisch ist Kanye West bis dahin immer noch unangefochten. Also er kämpft sich musikalisch immer krass zurück, egal was er irgendwie sagt, was er in Interviews preisgibt oder privat einfach wie sein Leben aussieht. Musikalisch ist er unantastbar.
Ich versuche das nochmal wirklich einzuordnen. Der macht immer wieder was anderes. Und es ist ultra schwierig, wenn du gefühlt jedes Mal eine neue Disziplin lernst, aber jedes Mal der Beste in dieser Disziplin bist.
Ist so.
Also er hat vielleicht natürlich das übergeordnete Spektrum Musik, / Hip-Hop. Wobei ich weiß jetzt nicht auch, wie viel Hip-Hop diese Alben immer sind. Ne? Hm. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass er Hip-Hop neu definiert hat. Also vor Kanye West war Hip-Hop was ganz anderes, als was es nach den Mitte 2000er geworden ist. Und 2010 mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy, ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch als Hip-Hop deklarieren kann.
Es ist fast zu groß dafür gefühlt, ne?
Wir müssen eigentlich das Album mal selbst machen. Es ist eins der krassesten Alben aller Zeiten. Aber ich weiß noch, sein nächstes Album, Jesus. Ich meine, ich kenne dich schon lange und die haben gesagt, was ist denn das für ein Quatsch?
Quatsch-Album.
Wirklich Quatsch. Und ich werde nie vergessen, wie wir gesagt haben, das wird nichts, das kann nichts werden. Was? Quatsch-Cover, Quatsch-Album, Quatsch-Songs.
Meine Güte, lagen wir falsch.
Wir waren einfach noch nicht so weit.
Wirklich.
Kanye West war uns einfach so viele Zeit Jahre voraus.
Ja, ja.
Er war seiner Zeit voraus, er war uns voraus. Jesus kommt raus, 2013. Und ich weiß noch, weil ich damals, oder ich bin noch heute, ein riesiger J. Cole-Fan bin. J. Cole's Born Sinner und Jesus kam zeitgleich raus. Und es ist immer sehr wichtig, wer zuerst auf die Eins landet. J. Cole hat das Duell verloren und Jesus war zuerst auf der Eins, Born Sinner auf der Zwei. Wenige Wochen später hat J. Cole dann Jesus überholt.
Mhm.
Aber letztendlich hat Kanye West ein Album rausgehauen, von dem ich nicht wusste, wie krass es eigentlich später werden wird. Ich weiß gar nicht, welches Genre ich das reinpacken würde.
Keine Ahnung, wirklich.
Aber da sind Songs drauf, die sind gut gealtert. New Slaves, Black Skinhead, Blood on the Leaves, Bound 2. Da sind gute Songs dabei, die habe ich sehr gerne gehört. Dieser Sound, den er da gemacht hat, hat auch wieder Türen geöffnet für neue Rapper. Und auch ein Travis Scott zum Beispiel, der dann 10 Jahre später die größte Nummer wahrscheinlich ist, der musste hier erstmal lernen.
Mhm.
Meine Güte, war ich langsam.
Aber viele.
Ich meine, wir gehen jetzt mal vielleicht so langsam in die Kanye West Fanbase.
Ja.
Weil heute, 12 Jahre später nach diesem Album, würde ich schon sagen, dass der alles machen kann, was er will.
Ja.
Was auch Quatsch ist.
Ja, ja.
Und die Leute würden trotzdem sagen, es ist das Geilste aller Zeiten.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt natürlich Leute, und das hatten wir vorhin angedeutet, dass er eine riesige Fanbase hat. Und die würden alles für den machen. Und egal, was er macht, egal, was er tut, egal, was er sagt, die Leute verteidigen es. Aber inzwischen macht es den Leuten auch sehr schwierig, ihn zu verteidigen.
Total.
Also ich bin ein riesiger Fan von diesem Mann.
Ja.
Musikalisch gesehen.
Ja.
Aber manchmal macht er echt Sachen, ich kann das ihm nicht mehr gutreden.
Mhm. Ja, und da kommen wir eigentlich schon zu dem Wahnsinn einfach. Weil gefühlt ist das eine 180-Grad-Drehung. Ich finde nichts Schlimmeres, als wenn du dann einfach auch nicht verstehst, warum. Ich habe irgendwie verstanden bei Taylor Swift, worum es ihm ging. Wie er es gemacht hat, das war falsch, aber ich verstehe seine Motivation irgendwie. Aber heute, also womit hat das zu tun? Ich kann das gar nicht mal benennen.
Ich meine, in dem Fall hattest du ja die Culture angesprochen.
Ja.
Und man muss auch mal sagen, dass in den 2000ern, sage ich jetzt mal bewusst, Kanye West auf jeden Fall die Black Culture als ein sehr wichtiges Element in seinem Leben gesehen hat. Ja. Bei Jesus, gerade das Album, was wir angesprochen haben, da hat er vor allem die Black Culture als Sklaven, als neue, also neuartigen Sklaven bezeichnet, die dem Konsum verfallen. Mhm. Also schwarze Leute kaufen weiße Sachen, also Sachen von weißen Menschen sozusagen. Mhm. Und das ist doch sinnfrei, sagt er. Er hat damals, ich weiß noch, legendäre Szene, 2005 gab es einen Hurricane, Hurricane Katrina, der hat einiges mitgenommen in den Vereinigten Staaten und dann war er bei CBC, NBC, irgendein Kanal.
Es ist auch witzig, weil er steht neben Mike Myers, dem Schauspieler, und ich glaube, Chris Tucker ist auch irgendwie so zugeschaltet.
Was sagt er dann aus dem Nichts? George Bush interessiert sich nicht für die schwarze Bevölkerung.
Ja.
Und darum ging es gerade gar nicht.
Ja.
Also das hat gerade nichts mit der Thematik zu tun gehabt. Du musst ja auch erstmal da komplett perplex sein, wenn du daneben stehst und denkst, hä?
Ja, aber ich glaube, ab dem Punkt war das für viele Schwarze einfach, wow, okay, das ist einer, der sagt das im Fernsehen, das ist unser Mann.
Das ist unser Mann.
Der setzt sich hier wirklich, und wenn er in die Kontroverse geht, wenn er hier irgendwie was verliert, zu verlieren hat, er macht es trotzdem.
Also wie er das rüberbringt, ist manchmal sehr fragwürdig, aber er sagt es und er ist ganz klar einer von uns.
Ja, ja.
Und heute bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher.
Ja, und das.
Dazu kommen wir gleich.
Ja.
Ich würde vielleicht nochmal ganz gerne auch hervorheben, wir reden die ganze Zeit über Musik. Mhm. Eigentlich eins seiner größten Steckenpferde ist Fashion.
Fashion, ja, stimmt.
Er ist ein Trendsetter, ein Pionier, nicht nur in Sachen Musik, sondern auch in Mode. Und wir haben von pinken Polos geredet, bunten Klamotten, Babe mit Pharrell, komischen Brillen. Aber wie die Hip-Hopper sich heute anziehen oder Streetwear, wie das heute aussieht, da hat er einen ganz großen Einfluss mit. Ich weiß noch, damals 2007 oder sowas war das, da waren auf einmal rote Sneaker in. Rote Sneaker, was ein Quatsch, denke ich mir heute, 15 Jahre später. ich meine, hier dann in Deutschland hat ein Shindy die getragen. Und auf einmal tragen sie alle. Wenn ich heute jemanden mit roten Sneakern sehen würde, würde ich denken,
Quatsch.
Zirkus. Clownshow. Und Schuhe, Kanye West, da müssen wir über Adidas reden. Irgendwann hat er einen Deal mit Adidas unterzeichnet und haben dann die Yeezys rausgebracht. Und ich meine, du kennst die Bilder, Leute campen vor den Läden. Also wirklich, das sieht aus wirklich wie ein, als wären die vor der Botschaft.
Ja, ja.
Als wenn die Aufenthaltstitel haben wollen.
Meine Güte.
Die übernachten vor Sneakerläden,
ja,
um sich das Recht zu ergattern, diesen Schuh zu kaufen. Und er macht halt Kontroversen, haut Paparazzis einen um und die Sneaker, die er dabei anhat, gehen durch die Decke. Oversized, Unisex, High Fashion in Kombi mit Streetwear. Er hat so viele Styles geprägt. Aber er hat es geschafft, dass Hip-Hop im Luxusmarkt eine Rolle spielt. 2025 ist es immer noch relevant. Guck doch, wie die Leute draußen rumlaufen.
Mhm.
Würden sie so rumlaufen, wenn es Kanye West nicht geben würde?
Es ist halt krass, was für Türen er einfach durchbricht, ne? Wirklich, also
auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen der Kunst.
Ja, ja. Ja, Genie und Wahnsinn, wirklich.
Genie und Wahnsinn. Und der wahnsinnige Teil sind halt die Eskapaden, die Kontroversen, die Wutausbrüche und die Fehltritte. 2016 wird er nach eigenen Angaben als bipolar diagnostiziert. Er hat es zwar mal in einem Song auf seinen Mixtapes oder so 2005 mal kurz angeschnitten, aber Bipolarität war noch nicht so groß mit Kanye West in Verbindung gebracht. Er hat es dann irgendwann auch wieder zurückgenommen. Also er wurde angeblich, und das ist jetzt auch sehr interessant, von einem jüdischen Arzt falsch diagnostiziert. Ich betone das.
Man betont das, ja.
Warum? Weil Kanye West auch vermehrt Aussagen getroffen hat, die doch einen stark antisemitischen Eindruck erwecken können. Wir sind jetzt hier in den späten 2010ern, 2020ern langsam. Und der Typ, ja, ein Fehltritt nach dem anderen.
Wirklich? Also Fehltritt ist ja schon fast noch gelinde ausgedrückt.
Und okay, vielleicht bist du bipolar, vielleicht bist du auch nicht bipolar.
Hm.
Aber Bipolarität hat nichts mit Antisemitismus zu tun.
Ja, wirklich.
Also nur weil du bipolar bist, bist du nicht dadurch antisemitisch umgekehrt.
Ja, ja. Also er instrumentalisiert ja irgendwie auch dann seine Bipolarität. Also du kannst ja nicht immer das dann auf das dann zurückschreiben.
Und meine Frage ist eigentlich eher, ist das kalkuliert? Es gibt so Theorien wie zum Beispiel, er wollte von ihm schon Adidas damals raus. Er war ja mit Adidas gesigned, hat seine ganzen Schuhe da verkauft oder mit denen diese Collab gehabt und irgendwann wollte er aus Adidas raus. Mhm. Adidas ließ ihn natürlich nicht gehen, weil das ist ja der Goldjunge im Laden. Dann hat er halt diese antisemitischen Aussagen getätigt und Adidas und andere Marken, die mit ihm kollaborieren, haben ihn rausgekickt. Mhm. Die Sache ist, er hat da nicht aufgehört.
Ja, also
hört ja dann nicht auf. Also du hast ja dein Ziel erreicht, du bist jetzt von Adidas raus, aber du hörst ja nicht auf damit.
Ich kann das auch nicht glauben, dass das irgendwie...
Meine Frage ist halt, und das, was du schon ein paar Mal angedeutet hast, was ist die Motivation dahinter? Was ist der Beweggrund dahinter? Er sagt Sachen wie, die schwarze Bevölkerung hat sich die Sklaverei ausgesucht.
Ey, ab da war auch schon... Scheiße.
Ich meine, er ist ja auch mit Leuten unterwegs, ne, die aktive Holocaust-Leugner sind, die rechte Aktivisten sind, also sehr weit rechts. Unabhängig davon, wie ernst und nicht ernst du manche Dinge meinst, du bist doch hier offensichtlich mit sehr, sehr unkorrektem Verhalten unterwegs,
sag ich jetzt mal. Wirklich? Also seine Tweets auch, ne?
Seine Tweets.
Ach du Scheiße.
Der White Lives Matter T-Shirt.
Ey, Mai, auch da, ich weiß noch, ey.
Also ich glaube auch nicht selbst, dass er 2020 Präsident werden will. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er wirklich den Gedanken hatte, ich werde Präsident.
Meinst du? Ich glaube schon. auch so Trump-Wähler und sowas, ne? Also
gesagt, man muss gucken, er ist ja mit Donald Trump, ne? Er ist
die wirklich Homie, Best Homie. Buddy, Homie. Aber hier, George Bush doesn't care about black people. Also da, ne?
Es ist halt voll erratisch. Also er hat überhaupt keine Stringenz in seinen Sachen, in seinen Aussagen. Und das meine ich Anfang 2000er, wie er das macht, fragwürdig. Aber der Ton ist Black Culture. Mhm. Ich verteidige Black Culture.
Genau. Du verstehst auch, was er damit sagen will.
Aber wie er das in den 2020er alles rüberbringt, und inzwischen ist mir ja alles egal, das wirkt einfach so, dass das, was du vor 20 Jahren gesagt hast, oder vor 10 Jahren teilweise, gar keine Relevanz mehr hat.
Ja.
Also hast du das ernst gemeint? Oder ist jetzt die Frage, Tod seiner Mutter, Beziehungen, die gescheitert sind, seine Kinder, die auch teilweise ne, zwischen den Stühlen, zwischen Kim und ihm irgendwie hin und her pendeln, das macht ja alles mit einem. Scheidung, Geld, der war ja auch teilweise nach eigenen Aussagen kurz vor dem Bankrott. Das stresst dann ja alles. Sind das alles Verstärkungen seiner eigentlich tiefer liegenden Emotionen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist, warum er sich teilweise so verhält, wie er sich verhält. Ist da das stützende Bein, seine Mutter und die anderen Dinge, Beziehungen, sein Geld, was auch immer, sind die alle nach und nach weggebrochen, dass der kleine Kanye West, der sich wie ein trotziges Kind manchmal auffühlt, einfach nur sagt, was er denkt, ohne an Konsequenzen zu denken.
Ja, das ist natürlich, das ist so meine Theorie.
Das ist ein kindliches Verhalten.
Ja.
Also Kinder machen einfach Sache A und denken nicht, was die hypothetischen Folgen daraus sind. Diese Brücke können viele Kinder am Anfang nicht so gut schlagen. Und das ist auch bei ihm so. Er kann, glaube ich, nicht kalkulieren, welche Folgen seine Tätigkeiten und seine Handlungen haben. Und das ist ein sehr kindliches Verhalten. Ist das bipolar? Keine Ahnung. Mhm. Hat er nicht alle Latten am Zaun 100%? Mhm.
Ja, aber vielleicht würde ich noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen, er weiß, was für einen Effekt das hat, aber er weiß, dass man nichts gegen ihn machen kann.
Glaubst du, er testet einfach nur seine Grenzen aus?
Ich glaube schon.
Also vielleicht mit PDD zum Beispiel?
Ja, genau. Also
er supportet ihn?
Genau. So?
Er ist der Einzige, also er folgt ihm und seinem Bruder, glaube ich, auf Instagram?
Genau, so. Ne? Ich verstehe die Agenda nicht, aber er kann ja dann von mir aus ein Jahr später, er hat vor kurzem ja jetzt auch sein Album gedroppt, vor ein paar Tagen, Leute hören rein. Leute hören trotzdem rein und haben die Hoffnung, mal gucken, haben wir vielleicht den alten Kanye West jetzt wieder da? Das ist ja immer die tiefgreifende Hoffnung. Also Bully ist vor 2-3 Tagen auf X erschienen.
Ja, dieses
ja, ne? Aber viele haben reingehört. Ich habe nicht reingehört. Manche sagen, es klingt.
Ja, aber es ist für mich, ist ja auch ein Visual-Album.
Ja,
ja, aber okay.
Die Leute haben es, wie gesagt, schon angehört und auch gemeint, ja, das ist so ein bisschen der alte Kanye West. Und dann gehen wieder diese anderen Sachen flöten. Auch so die T-Shirt mit Hakenkreuz und so. Also, was willst du denn damit sagen? Und es reicht einfach nicht, dass du irgendwie das jetzt machst für ein höheres Ziel oder sowas. Also dafür sind die Mittel, das ist ja stupid, also das ist krank einfach. Also ich glaube, er weiß, dass er too big to fail ist und das testet er jetzt gerade aus.
Weiß ich nicht. Also was hast du denn davon? Also ja, du bist too big to fail und jetzt? Ja, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht von der Tiefe, warum du das machst. Du machst ja ständig rassistische, rechtsradikale, antisemitische und frauenfeindliche Ausdrücke durch die Banken weg. Okay, du kannst nicht gecancelt werden, weil du too big to fail bist. Und jetzt? Also, was ist da? Ich verstehe den Beweggrund dahinter nicht. Ja,
also,
was hast du denn jetzt davon? Okay, du bist too big to fail. Und jetzt? Schläfst du dadurch besser? Nein, das ist. Das,
ja, was denkst du denn?
Ich bin kein Psychologe.
Ja, denkst du, er ist einfach. Er macht einfach sein Ding.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat schon einen Knacks.
Aber was hat er denn auch für ein Support-System dann? Also, wenn du jetzt Knacks hast, so. Es wird doch irgendwie Freund, Manager, irgendwas geben, der ihm da sagt hier.
Aber er lässt sich ja von niemandem helfen. Das ist ja der Punkt. Auf seine Mama vielleicht hat er gehört. Wenn seine Mama sagt, geh mal zur Therapie, vielleicht wäre er morgens zur Therapie gegangen. Aber es gibt ja niemanden in seinem Umfeld, der ihm etwas sagen kann. Weil er größer als alle anderen ist. Er hat ja einen Götterkomplex.
Mhm.
Keiner kann ihm etwas sagen. Weil wenn es ihm nicht passt, dann sagt er der lässt ja auch die Leute nicht ausreden. Der unterbricht ja auch immer die Leute direkt.
Ja.
Du kannst ja mit ihm kein Interview führen. Weil wenn du in wenn du versuchst als Journalist, also ich nenne es jetzt mal als objektiver Journalist, oder wenn ich ihm versuche, eine Frage zu stellen, es ist ultra schwierig, von ihm eine Antwort zu bekommen, weil er entweder A, die Frage komplett irgendwas anderes lenken würde. Er redet
auch 10 Minuten.
Also was überhaupt nichts mit der Frage zu tun hat. Oder B, er würde einfach aus dem Raum rennen.
Aber ich meine, er war ja immer so. Also zu einem gewissen Grad.
Zu einem gewissen Grad.
Aber warum ist er denn jetzt so? Also man kann hier Sachen aufzählen. Auch das bei den Grammys. Was war denn das für eine Aktion mit seiner neuen Frau? Ich glaube, die sind verheiratet.
Also diese Bianca.
Bianca, ja.
Also die da mit diesem Nude-Kleid
da rumläuft. Was ist denn mit der eigentlich? Die check ich auch nicht.
Also ich kenne sie nicht. Aber ich glaube zum Beispiel, und das ist jetzt gerade sehr.
Ja, da muss man aufpassen.
Nichtswissend.
Ja.
Also kann ja auch einfach sein, dass du sagst, es kann ja auch ein Mann sein. Ey, ich bin mit dem größten Influencer, Künstler dieser Welt unterwegs.
Ja.
Ne? Dann kleide ich mich halt so.
Ich mache einfach das, was er sagt.
Ich mache das, was er sagt.
Der Einfluss Kanye West ist einfach zu groß auf ihr, ne? Also.
So, kann mir auch vorstellen, der Typ ist sehr manipulativ.
Ja, ja.
Das glaube ich auch. Nicht bewusst. Aber stell dir vor, du bist mit ihm alleine in meinem Raum als Frau.
Weil die habe ich jetzt noch nie irgendwo. Hat die das davor gemacht?
Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn du mit Kanye West als Frau alleine im Raum bist, der kann schon eine sehr dominante Ader auf dich auslösen. Und dann machst du halt, was er sagt. Wie gut oder schlecht das ist, sei mal dahingestellt. Ich kenne die Beweggründe bei den beiden nicht. Mhm.
Also du sagst. Er hat einen Knacks. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, okay.
Ich glaube, da ist sich jeder einig.
So. Und seine Taten jetzt, also das ist einfach sein Mittel gerade, sich einfach auszudrücken.
Das weiß ich nicht. Ich kenne seine übergeordnete Intention nicht. Und das war, glaube ich, was ich zum Anfang der Folge gemeint habe. Ich weiß nicht, warum er das macht. Die Motivation dahinter ist mir nicht ganz deutlich. Weil, was ist deine Agenda? Willst du Präsident werden? Willst du die Schwarzen alle befreien? Das willst du ja auch anscheinend nicht. Also, wie soll denn in Kanye Wests Kopf eine perfekte Welt aussehen? Antirassistisch ist er ja auch nicht. Er ist ja teilweise sehr pro-rassistisch.
Mhm.
Ich glaube auch mit Bully und sowas. Also, der will es ja auch nicht wegen französisch und jüdischen Labels irgendwie promoten. Auf den Streaming-Plattformen.
Was hat er denn eigentlich gegen den Juden?
Ja, wo kommt denn das her? So. Und wie gesagt, er sagt ja zu seiner schwarzen Bevölkerung,
aha,
die haben sich die Sklaverei ausgesucht, weil sie seit 400 Jahren da drin stecken. So nach dem Motto dieses, Wenn ihr wolltet, ihr kommt da raus, aber ihr gebt euch nicht genug Mühe, also wollt ihr das eigentlich haben. Was ist denn das?
Was ist denn das? Was ist denn da? Du musst doch, also, es kann sein, dass du vielleicht nicht alles weißt, was da abging, aber das kann man doch, das kannst du auch recherchieren.
Also du bist ja mit anerkannten Neonazis und Rechtsaktivisten unterwegs.
Dass das überhaupt geht, also dass er noch lebt, finde ich auch spannend. Naja, also eigentlich nicht. Es macht schon Sinn, weil gerade die nutzen ja gerne jemanden oder Personen, die komplett was anderes sind, komplett was anderes darstellen als Medium und zu sagen, hier guck mal, ne, auch solche finden das auch interessant. Oder.
Also aus der rechten Seite
ja.
Bist du natürlich, ich habe ein Kanye West im
so
Boot.
So top.
Ich habe ein Kanye West im Boot.
Ja.
Aber als Kanye West.
Als Kanye West, come on.
Also sagst du dann dieses, oh ja, super, Alex Jones und wie sie alle heißen, lass mal hier was zusammen starten. Also ich verstehe den Beweggrund nicht. Meine Frage ist jetzt eigentlich, glaubst du wirklich, dass Kanye West Antisemit ist?
Nein, das glaube ich
und
nicht.
Und irgendwie, also bei allen Äußerungen, ich will den auch gar nicht in Schutz nehmen, was er sagt. Er sagt wirklich sehr viel Käse.
Ja.
Und er sagt auch sehr viele Sachen, die nicht gut sind. Und er leugnet auch den Holocaust und so Geschichten. Ist er an sich aber irgendwie in seiner Kernessenz wirklich ein Rassist, ein Antisemit, ein Frauenfeind etc. etc.? Also ist er wirklich anti-schwarze Bevölkerung im Kern?
Ich glaube nicht, aber das macht es ja nicht besser. Ich glaube nicht, dass er es ist, gerade jetzt auch Antisemit. Ich kann mir das, also warum?
Aber warum die Aussagen dann?
Genau, aber und das macht es ja nicht besser. Also es macht ja nicht besser, wenn du es nicht bist, aber antisemitische Aussagen machst.
Es macht es natürlich nicht besser. Die Tatsache ist, er sagt wirklich sehr viel Käse.
Also, Müll. Käse kannst du noch essen. Also, was ich auch gehört habe, neue Theorie. Wie gesagt, sein Visual-Projekt, nenne ich das jetzt mal,
Bully.
Ist ja jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Und davor gab es ja sehr viele Tweets, ne, von wegen auch, der hat irgendwie eine Liste geführt mit allen Verrätern, die er hat. Da waren drauf Kid Cudi, Kendrick, Tyler the Creator, Jay-Z, also wirklich alles bekannte Namen, eine lange Liste, John Legend.
Aber was heißt Verräter?
Ja, irgendwie, Black Culture stand auch drauf. Die Black Culture stand auch drauf. Irgendwie hängen gelassen, glaube ich. Die Theorie ist, jetzt kam sein Projekt raus und das diente diese ganz, er hat ja wirklich jeden gebullied, sage ich jetzt mal. Und gefühlt extra, also dieses Fertigmachen, also ein Bully sein. Und jetzt haben wir das Projekt dazu. Also das Ganze diente irgendwie diesem Projekt.
Verstehe ich nicht.
Er macht die ganzen Tweets, beleidigt Leute, um später dann jetzt sein Endprojekt dazu zu veröffentlichen, zu releasen. Das diente irgendwie diesem Zweck. Das ist wie so ein Theme. Weißt du, was ich meine? Also so, du hast ja immer mal...
Also um das Album zu promoten.
Um das Album vielleicht zu promoten.
Bro, dieses Album ist halb fertig und die Hälfte auf diesen Songs sind AI-Stimmen.
Mal davon abgesehen, aber die Leute hören ja trotzdem rein.
Ja, aber dafür musst du doch kein Bully sein. Also musst du doch keine Leute beleidigen. Dafür musst du doch nicht P. Diddy folgen.
Ich glaube, wir kommen hier, das ist schwierig, schwierig. Man kommt hier nicht weiter. Keiner checkt, was da abgeht.
Das ist halt der Knackpunkt. Keiner weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Würde es mich wundern, wenn er morgen der rechten Seite den Rücken kehrt? Nein. Würde es mich morgen wundern, wenn er morgen Demokrat wird? Obwohl er irgendwie Best Buddy mit Donald Trump ist. Würde es mich wundern, wenn er morgen ein Album veröffentlicht, was der Black Culture dient? Würde mich auch nicht wundern. Keiner weiß, was im Kopf vorgeht. Keiner weiß, wo es hingeht. Keiner weiß, wie es weitergeht mit ihm.
Vielleicht nochmal als zentrale Frage jetzt. Wir haben das jetzt alles gesehen. Also den Genie-Teil und den Wahnsinn-Teil. Und wir sind jetzt, wie sagen wir aktuell, beim Wahnsinn-Teil. Ne? Also Genie ist irgendwie lange fort. Und wie du es jetzt eben gesagt hast, vielleicht kehrt er dem Wahnsinnsteil mal den Rücken zu und begibt sich wieder hin zur Kreativität, zu wirklich zu seiner Höchstform. Was meinst du, wird das mit der Fanbase machen? Was wird das mit seinem Ansehen machen? Ist er jetzt schon ein gefallener Held, der einfach nur ein paar sehr, sehr gute Alben in den 2000ern hatte und heute einfach nur ein, keine Ahnung, seniler alter Mann ist, der irgendwie nur noch Blödsinn macht? Und wenn, kann man sich davon auch wieder erholen, ist so die Frage?
Ich glaube, er ist tatsächlich immer noch too big to fail. Und ich glaube, egal welche Eskapaden er haben wird, der wird ja immer noch Leute haben, die ihn supporten. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen, wie trennen wir Kunst und Künstler voneinander? Dass der privat eine Vollmeise hat, 100%. Aber jetzt sagst du Sachen wie, die Tweets, die waren irgendwie geplant und kalkuliert zur Albumpromotion.
Das habe ich gehört, ja.
Genau, also irgendwie, aber du kannst den doch irgendwann nicht mehr verteidigen. Weil genau, wenn er jetzt morgen sagen würde, ey Leute,
ist so,
ich habe euch verarscht, ich habe 15 Jahre lang eine Rolle gespielt.
Genau.
So, wenn er das machen würde, meinst du, wie viele Leute würden den nicht supporten? Ja, wir haben ihn wieder zurück.
Aber das ist doch unfair.
Das ist also, doch
was heißt unfair, aber das ist Quatsch.
Genau. Musikalisch gesehen sehe ich das ja genauso. Der hat so viele geile Projekte gemacht.
Ja.
Seine Kunst, Wahnsinn. Seine Fashion ist nicht ganz meins, aber er hat wirklich ein paar krasse Sachen diesbezüglich in die Welt gebracht. Und wahrscheinlich würden ihm die Leute viele Eskapaden verzeihen. Und dann läuft er mit Hakenkreuz durch die Gegend und dann sagt er, I love Hitler.
I love...
Ey, wenn man das jetzt hier rauscuttet, ich muss das, glaube ich, zensieren.
Sag mal Hitler.
Also,
aber, ja, also,
der Typ,
what the fuck?
Der Typ, also, ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt wieder die Genie-Seite wahrnimmt,
ja,
und wieder auf diesem Pfad sich unterwegs bewegt, die Leute sagen, die werden ihn aufs Podest stellen. Das machen sie ja jetzt auch schon.
Hm.
Jetzt wird sein Twitter-Tweet irgendwie versucht, gut zu reden mit seinem Bully-Album.
Ja, ja. Man versucht es irgendwie.
Die Leute reden es immer gut.
Wirklich, so gerne ich ihn mag, er steht über Jay-Z. Also ich hatte letzte Woche schon Probleme gehabt, einen Jay-Z auch als das zu sehen, was er vielleicht ist, weil ich künstlerisch einfach sehr, sehr mag. Kanye West steht sogar noch drüber. Und so sehr ich ihn mag, ich find's trotzdem schade einfach, dass diese Konsequenzen einfach, die haben gar keine Wirkung. Oder es gibt gar keine.
Wie sollte so eine Konsequenz aussehen?
Man gibt ihm einfach keine Beachtung. Man schenkt ihm keine Beachtung. Ich meine, wir reden jetzt auch über ihn in den Podcasts. Also auch hier hat er wieder eine Plattform. Aber eigentlich müsste es so sein, dass er etwas macht und keiner reagiert darauf. Also in einer perfekten Welt.
Aber das ist doch voll unrealistisch.
Natürlich ist es unrealistisch. Aber ich glaube, das ist die einzige Konsequenz, die ziehen würde bei ihm.
Einfach ignorieren.
Einfach ignorieren. Weil natürlich weiß er, dass es Leute aufregt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht weiß.
Aber dann ist die Frage wieder, inwiefern ist das kalkuliert? Also will er die Leute nerven?
Ich glaube schon.
Aber mit welchem Hintergrund?
Also das Warum werden wir wahrscheinlich wirklich hier nicht klären können. Aber ich sage, er macht das extra und er weiß ganz genau, auch wen er damit hier wirklich auf die Füße tritt.
Ich bin mir da echt nicht so sicher.
Ich glaube, das weiß er.
Zu einem gewissen Grad glaube ich, ja.
Also du weißt doch, wenn du mit Hakenkreuz rumläufst, was das für einen Effekt hat.
Da bin ich mir nicht ganz, also natürlich, du wirst, der weiß schon irgendwie.
Du weißt doch, was ein, also er weiß doch, was ein Hakenkreuz ist.
Ja, das glaube ich schon, dass er das weiß. Also hoffe ich für ihn, auch wenn er von sich sagt, er liest keine Bücher. Aber das sollte auch ein Kanye West wissen. Aber ich glaube, er ist sich über das Ausmaß nicht bewusst.
Verstehe, ja.
Das meine ich, weil, als ich vorhin gesagt habe, er hat nicht die Fähigkeit, so weit in die Zukunft vorauszudenken, welche hypothetischen Folgen das hat.
Und auch die Folgen einzelner Personen. Also
genau,
was das
also,
mit Fans oder Betroffenen, Opfern vielleicht auch.
Der wird vielleicht ungefähr so, wie du es gerade gesagt hast, ich tappe ein Hakenkreuz. Das wird vielen Leuten nicht gefallen, aber ich mach's trotzdem.
Ja.
Was genau in dieser Kette da eigentlich wirklich stattfindet,
ja,
ich sage, das passiert nicht in seinem Kopf. Also welche Folgen die nach und nach mit sich tragen.
Weil sonst kannst du sowas auch nicht machen.
Auch dieses Thema Verantwortung und sowas. Du hast ja als Künstler auch eine gewisse Verantwortung vielleicht. Das ist dem, glaube ich, vollkommen egal.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Wir werden wahrscheinlich nicht ganz schlau aus ihm. Das wird keiner. Und wir können auch diese psychologische Frage, was genau in seinem Kopf und woher das wirklich alles kommt, nicht lösen. Wie es mit ihm weitergeht, ich weiß es nicht. Werde ich ihm nie wieder Beachtung schenken? Nein, natürlich nicht. Ich werde wahrscheinlich trotzdem seine Musik reinhören. Deswegen, es wird nicht langweilig um die Persona Kanye West. Und er wird zu allem irgendwie seinen Senf geben. Demnach, glaube ich, bleibt nur abzuwarten, wo es mit Kanye West hingeht.
Ah, Mann, ey, schwieriges Thema. Aber auch hier würde mich natürlich interessieren, was ihr als Zuhörer dazu sagt, was ihr dazu meint. Schenkt ihr Kanye West noch Beachtung? Ist er überhaupt noch in eurer Rotation oder sagt, ja, ist alles egal? Ich meine, er hat immer noch gute Musik gemacht. Das alles und noch viel mehr. Ich würde auch wirklich gerne mal mit euch diskutieren darüber. Weil, wie gesagt, für mich kein einfaches Thema. Es ist, ja, sehr, sehr schwierig, ihn auch zu erblicken. Vielleicht habt ihr eine Theorie. Wenn ihr eine habt, gerne raushauen. Ich bin wirklich sehr offen dafür. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, folgt uns gerne auch auf Instagram, schreibt, kommentiert, stellt uns Fragen, schreibt uns gerne auch per E-Mail, dieliedhaber@gmail.com. Und ja, Kanye West.
Der hat einen Schaden. Kompletten Schaden, der Typ, ey.
Naja gut, in diesem Sinne, es hat trotzdem Spaß gemacht. Wir verabschieden uns, wünschen euch einen entspannten Tag. Und gerne bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.